Hallo zusammen. Hatten hoffentlich schöne Feiertage. Hallo Bezi, wie geht's dir?
Hallöchen, Franz, alles wunderbar.
Ja, und wir sind wieder bei unserer Lieblingsfolge des Jahres,
Ja.
weil sie so wenig Vorbereitungszeit braucht. Wir besprechen unsere Lieblingsfilme, unsere Top 5 der Lieblingsfilme aus dem Jahr 1994. Wichtig natürlich immer. Deutschland-Release 1994, ne, ist gerade so
Genau.
die Filme Anfang des Jahres, sind dann häufig schon ein Jahr vorher in den Staaten oder so rausgekommen. Aber ja, im Großen und Ganzen war da vieles, vieles vor allen Dingen dabei. Also es war echt, man hat so die Liste durchgeguckt und es war also so viele Filme, über die man reden kann.
Total,
Unfassbar.
total. So viele Sachen sind dabei, die auch also für mich persönlich für immer prägend waren und aber auch wirklich für die Filmwelt, habe ich das Gefühl. Das sind ganz,
Ja,
ganz viele,
total.
auf denen, weiß ich nicht, alles, was danach kam, basiert und was sich daran anlehnt und was also bahnbrechend war in unterschiedlicher Hinsicht, ne? Also da war wirklich sowas von viel dabei. Ich habe auch sehr spät erst mich hingesetzt und die Filme überhaupt rausgeschrieben, aber diesmal war es ja so, also bei mir war die Top 5 waren so schnell voll, haben sich von alleine blub, 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 blub gefüllt, da brauchte ich
Ja,
also
man
wirklich
musste
nicht
eher
viel drüber
dann noch welche
nachdenken.
rausschmeißen,
Genau, da
so
bin ich
hinten
eher
raus,
traurig
ne?
um die
Ja,
6 und die 7 und die 8, die es
genau,
nicht
ja,
geschafft haben.
die es nicht geschafft haben.
Ja, und ich
Also.
glaube, das finde ich zum Beispiel auch spannend, ich glaube, diesmal haben wir ganz unterschiedliche Listen. Es kann gut sein, dass wir den
Das kann sein,
gleichen
ja.
Platz 1 vielleicht haben, aber
Okay.
ansonsten bin ich mir fast sicher, dass du ganz andere Filme hast als ich, was auch spannend ist.
Das kann sein, ja. Und also ich finde, das Jahr ist in der Spitze vor allen Dingen sehr stark, aber auch so in der BC-Kategorie.
Ja.
So, da sind auch so viele Filme, also echt irgendwie
Ja.
20 Filme oder so, wo du sagst so, ey, die sind jetzt vielleicht keine Meisterwerke oder so, aber auch trotzdem
Ja.
hat man was zu denen zu sagen oder hat irgendeine Emotion zu denen und also total, total cooles Jahr auf jeden
Ja,
Fall.
und ich muss auch sagen, diesmal habe ich auch mir einen Spaß draus gemacht, dazu zu schreiben, welche davon ich im Kino gesehen habe. Und es waren super
Ah.
viele. Ich war super viel im Kino mit Mutti in dem Jahr.
Ja, bei mir tatsächlich wenig,
Ja.
aber auch ein paar,
Das waren
ja.
halt so viele, das habe ich mir dann mal aufgeschrieben und es war so richtig, also ich sag mal so, mein neunjähriges Ich, also ich war ja 1994, war ich 9. Und also wenn ich jetzt die Liste als Neunjährige oder Zehnjährige machen würde, wäre die natürlich komplett anders. Diesmal haben es nämlich Erwachsenenfilme quasi in die Top 5 geschafft. Aber ich habe damals halt so viel auch gesehen, was mich irgendwie geprägt hat und was ich irgendwie auf VHS am laufenden Band immer und immer wieder geguckt habe. Sachen, die ich dann nach tausendmal noch gesehen habe. Ja, deswegen ist das, ja, ist großartig. Großartiges Jahr.
Ja, großartiges Jahr, auf jeden Fall. Also bin ich gespannt auf die eine oder andere Geschichte. Ich habe jetzt auch noch mal gerade so meine Liste überflogen. Ich glaube, das waren so vier vielleicht, die ich davon im Kino gesehen habe. Aber da kommt dann natürlich der Altersunterschied, auch wenn er jetzt bei uns nicht so groß ist. Aber in dem Alter spielt das ja richtig rein. Gehst du ins Kino, gehst du nicht ins Kino? Bist du schon über der Altersfreigabe oder nicht? Ne? Das sind ja dann so
Ja.
die wichtigen Sachen. Aber ich bin total gespannt. Also wie machen wir es wieder? Wir machen wieder erst unsere Top 4 und dann Honorable Mentions und dann reden wir über die Erstplatzierten, die wahrscheinlich irgendwo schon mal dann aufgetaucht sein werden. Die Namen gehen wir mal von aus. Und ja, dann
Oh, ja,
so.
gute Sache. Dann also machen wir einen Break vor Platz Nummer 1 und
Genau.
sprechen hier alles ganz quer durch die Bank, ja?
Ja, und da
Okay.
wird wahrscheinlich wieder irgendwo der Name auftauchen, dann schneiden wir es einfach raus. Dann wird es noch eine Überraschung bleibt. Oder wir sagen einfach so, okay, da reden wir später drüber.
Ja,
Ja,
okay.
cool. Wer möchte anfangen? Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
Ich fange jetzt an mit meinem Platz 5, habe ich richtig verstanden, ja?
Mhm.
Ja?
Ja, wenn du möchtest.
Ja, ich bin ein bisschen traurig um Platz 5, weil Platz 6, darf ich dir Platz
Das
6
geht mir
verraten, was
genauso. Das geht bei mir.
rausgefallen ist? Der erste, der
Ja.
hinten übergefallen ist. Also
Ja,
pass
sag schon
auf,
mal.
bei Platz
Na,
6,
okay. Nee, nee, okay, wir machen es erst. Wir machen es erst. Vielleicht ist es ja mein Platz 5. Dann können wir ja gleich noch
Ah,
mal drüber reden.
ja,
Ne?
okay,
Also.
alles klar. Also mein Platz 5 ist Forrest Gump, weil den
Ah,
konnte ich
okay, ja.
nicht hinten überfallen lassen. Forrest Gump, also wirklich, Tom Hanks und Bob Zemeckis, glaube ich. Ja, auf jeden Fall diese
Keiner.
Kombination, die haben wir bei Castaway auch noch mal besprochen in unserer allerersten
Ja,
Folge.
doch, müsste Semmeke sein, ja.
Zemeckis, mein ja. Boah, und der ist einfach stark, damals stark gewesen. Der ist, glaube ich, streitbar. Ich weiß jetzt, dass viele jüngere Leute aus den jüngeren Generationen da immer eher so ein bisschen Probleme mit haben mit dem Film. Weiß ich jetzt, wenn irgendwelche Filmkenner irgendwie Cinema Strikes Back oder diese ganzen Gangster, diese ganzen Rocket Beans und so Leute, die halt professionell über Filme sprechen, nicht so wie wir, noch professioneller, die haben da wohl so ihre Problemchen mit dem Film, da höre ich immer irgendwie weg, weil der hat mich wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckt, sowohl von der Machart, da wird ja ganz viel, wird ja der liebe Forrest in irgendwelche echten Filmaufnahmen aus der jeweiligen Zeit rein retuschiert. Das ist jetzt total in die Jahre gekommen, aber zum Beispiel irgendwie schüttelt der JFK die Hand in irgendwelchem echten Material damals von JFK oder sitzt in einem Interview mit John Lennon zusammen und so. Und also die Machart fand ich gut und auch, dass er umspannend ist. Der geht halt wirklich in die Geschichte rein. Der spielt ja im Vietnamkrieg teilweise, in der Hippie-Bewegung danach und alles Mögliche, bei allen möglichen unterstellt man Forrest Gump dann oder fiktionalisiert man für Forrest Gump dann eine Verbindung dazu. Zum Beispiel hat er irgendwie aus Versehen irgendwie Apple-Stock und weiß davon gar nichts und dann ist er Millionär und so, ne? Oder hat das dieses Smiley, das Shit Happens, also das originale Emoji, das erste Emoji erfunden aus Versehen. Das unterstellt man ihm dann so ein bisschen und das finde ich halt voll, das fand ich irgendwie spannend, wie das so bestimmte Marker der Geschichte abklatscht und unterstellt, dass Forrest Gump, der ja ein bisschen challenged ist.
Ja.
Damals hätte man noch gesagt, der hat eine Behinderung, ne? Ist nicht der Schlauste, hat irgendwie einen ganz niedrigen IQ, das wird am Anfang gesagt. Und trotzdem macht er so seinen Weg im Leben. Er erlebt dann auch traurige Sachen und gute Sachen. Und irgendwie steht er dann immer mal wieder an so wichtigen Punkten in der Geschichte so dabei und hat sogar da eine Hand drin gehabt, ohne das zu wissen. Weiß ich nicht, fand ich toll. Den Soundtrack fand ich ganz, ganz toll. Den habe ich super oft gehört. Den kannst du auch so als Playlist immer mal laufen lassen. Ganz viele tolle 60er, 70er Songs. Und 80er auch. Und ja, fand ich damals stark, finde ich immer noch stark. Ich habe den nicht in dem Jahr gesehen, aber schon schon 2, 3, 4 Jahre später vielleicht.
Forrest Gump war bei mir auch so ein Film. Es gab so Filme, die habe ich nicht im Kino gesehen, sondern mein Bruder, aber der hat den mir danach dann so 1:1 nacherzählt. Okay. Da gab es so ganz viele von. Und das war einer von denen. Und ich muss auch sagen, der ist. Also ich habe den natürlich auch hier im Regal stehen. Das ist auch ein absoluter Kultfilm, ne? Was der an vielen, vielen ikonischen Szenen und Zitaten und so hervorgebracht hat, ist natürlich super. Ich bin auch nicht mehr so, dass ich jetzt richtig Bock auf den Film habe. Ich habe den auch schon länger nicht mehr gesehen, weil so ein bisschen.
Wir haben den sogar mal besprochen im Deutschunterricht, als wir Filmanalyse gemacht haben. Da haben wir Teile davon besprochen sogar.
Also ich bin auch nicht mehr so ein Riesenfan von dem Film. So. Ich bin ihm so ein bisschen entwachsen, aber ich finde trotzdem auch, das ist ein super toller, einfach ein schöner Film. Auch sehr tragisch aber auch. Mhm. Das muss man auch sagen, wirklich. So diese ganze. Ja, und es ist halt so ein bisschen so ein Wimmelbild immer. Ne? Man freut sich mal so, wenn man wieder irgendwas erkennt und wieder irgendwas irgendein schöner Verweis auf die Geschichte da drin ist. Tom Hanks wirklich weiß nicht, ob das seine Paraderolle ist, eine seiner Paraderollen. Also das ist so, finde ich, die Tom Hanks-Rolle, wo ich ihn auf jeden Fall immer mit assoziieren werde.
Ja.
Und ja, ist einfach irgendwie so ein toller Film, aber jetzt nicht, hat jetzt nicht den super krassen Anspruch vielleicht irgendwie, aber irgendwie einfach, der vermittelt einfach ein gutes Gefühl. Irgendwie.
Ja, auf jeden Fall.
Und das finde ich auch schön.
Im gleichen Jahr übrigens, jetzt wo wir über Tom Hanks reden, kam auch Philadelphia raus, ne? Zumindest in Deutschland. Dafür ist er, glaube ich, wahnsinnig gefeiert worden.
Hat er auch den Oscar für bekommen.
Das war die Paraderolle.
Ja. Mhm, ja, genau. Für Forrest Gump aber auch, meine ich, ne?
Ich glaube auch, ja, ja.
Ja, war auf jeden Fall da, der heiße stark. Scheiß in Hollywood gerade, in den 90ern, Forrest Gump, Tom Hanks.
Ja, ja. Ja,
ja, hat es bei mir, kann ich schon mal spoilermäßig verraten, nicht in die Top 5 geschafft.
Mhm. War aber auch nicht knapp, offensichtlich, auf deiner Reaktion nach.
War nicht knapp, nee. Okay, nee, war gut. Nicht knapp, da waren noch ein paar andere davor.
Na dann, hau mal raus.
Ja, meine Nummer 5 ist auch ganz, ganz, ich habe echt so viel mit mir gehadert, ob ich das jetzt, was ich da reinnehme. Und ich habe jetzt einen Film reingenommen, auf den ich einfach aufmerksam machen möchte.
Okay.
So, es gäbe andere, die da vielleicht hätten reingehört, also die man auch für die 5 hätten nehmen können, aber ich habe mich für Menace to Society entschieden.
Oh, ja.
Das ist ein Gangsterfilm, der wurde damals von 2 Filmstudenten gemacht, die haben auch danach, ich glaube, wir haben schon mal nochmal einen Film von denen besprochen, die waren damals 21, so ein Brüderpaar, die haben diesen Film gemacht und es ist einfach so ein richtig harter, kompromissloser Ghetto-Film, der in Los Angeles spielt. Tauchen ganz viele so Schauspieler auf, die du dann später irgendwann mal wieder erkennst. Also auch Samuel L. Jackson hat so eine ganz kurze Rolle. Jada Pinkett, glaube ich, in ihrer ersten Filmrolle. Und das war ein Film, den hatte mein Bruder damals auf VHS. Ich weiß nicht, ob der den irgendwie kopiert hatte oder den im Original hatte. Ob es den überhaupt im Original hier gab in Deutschland, weiß ich gar nicht. So eine ganz schlechte Kopie wahrscheinlich. Und den habe ich da immer mal wieder geguckt, irgendwie heimlich auch teilweise. Und da sind so viele Szenen drin, die bei mir so hängen geblieben sind, allein dass die Eröffnungsszene ist in so einer Art 7-Eleven-Supermarkt irgendwie. Und da geht es halt ganz viel um, klar, um Gewalt, um Drogen, um Knarren, um alles, was damit zu tun hat. Und das zeichnet so ein richtig düsteres, ja, hoffnungsloses Bild von dieser Szene, von diesem Ghettos in Los Angeles und dieser schwarzen Community, die ja aus dieser Spirale halt irgendwie nicht rauskommen. Ne? Mhm. Schon mit Kindesalter in Berührung mit Alkohol, mit Waffen, mit Drogen kommen und so. Und das ist für mich so, es gibt so diese, wenn man so Gangfilme macht, ist für mich so La Haine,
ja.
City of God und Menace to Society. Das sind für mich so die 3 großen Gangfilme, die man irgendwie sehen muss. Boys in the Hood könnte man noch so dazu rechnen, aber das sind so die 3 großen. Und deshalb habe ich ihn jetzt mal hier reingepackt, auch wenn es, kann ich gleich noch drüber reden, andere Filme gibt, wo ich sagte, ja, die hätten auch auf die 5 gehört vielleicht. Aber ich sagte, wenn ihr die Chance habt, den mal zu sehen, den gibt es nirgendwo in einer Flatrate, aber den kann man sich bei Amazon mal leihen oder so. Dauert auch nur so knapp 100 Minuten, glaube ich. Er ist mit so einer Voice-Over-Erzählstimme und ist einfach so ein, ja, so eine Milieustudie. Und super, also toll gespielt und ja, hat mich einfach als Kind oder als Jugendlicher total beeindruckt.
Ja.
Irgendwie. Und ist immer hängen geblieben und ich habe dann ganz lange den nicht gesehen und habe mir den dann vor Jahren irgendwann mal, habe ich mir den auf DVD, den gibt es noch gar nicht auf Blu-ray, habe ich mir den auf DVD gekauft, um den halt dann wieder zu gucken und hat nichts von seiner Wucht und seiner Faszination verloren für mich.
Ja, ich weiß, dass den damals die älteren Jungs, den auch wirklich sehr, sehr gefeiert haben, auch für seine Rohheit irgendwie so, ne, dass der so richtig gritty und finster ist und hoffnungslos, wie du gesagt hast. Das war, glaube ich, schon spannend zu sehen. Ist mehr so für die Jungs, würde ich jetzt sagen. Ich glaube, ich habe den einmal gesehen. Ich weiß, der war jetzt nicht schlecht oder so, aber der hat mich jetzt nicht so mitgenommen, wie viele andere.
Ja, ist vielleicht auch so ein persönliches Ding, weil der wirklich für mich so ein Jugendding ist irgendwie, ne? Was ist wo immer so diese VHS-Kassette da 10-mal hintereinander abgespielt quasi. Ja, also das ist meine Nummer 5.
Okay, ach so, bin ich schon wieder dran?
Jawohl.
Huch, warte mal, da muss ich mal mein Zettelchen hier, okay. Ja. Platz 4 ist bei mir True Romance.
Ah, da freue ich mich so, dass du den reingenommen hast. Weil, kann ich auch schon mal sagen, der hat es bei mir auch wegen Menace to Society nicht in die Top 5 geschafft. Aber ich hatte gehofft, dass du ihn reintust, damit wir trotzdem drüber reden können.
Ja. Ja, True Romance ist natürlich stark. Es war wirklich ikonisch. Auch ein Kultfilm. Also Forrest Gump würde ich eher so als Klassiker, Instant Classic bezeichnen. Und True Romance ist wirklich so ein Kultfilm, weil der ein bisschen offbeat ist, weil er so ein bisschen nicht so ganz, also überhaupt eigentlich gar nicht mainstreamig ist. Das ist nämlich ein Film geschrieben, also nach dem Drehbuch von Quentin Tarantino. Das merkst du auch. Und der Film ist von Tony Scott, der leider verstorbene Bruder von Ridley Scott. Tolle Schauspieler sind dabei. Christian Slater, Patricia Arquette in der Rolle, in der sich haufenweise die Jungs verliebt haben. Als Alabama. Eine Prostituierte, die ihren ersten Kunden hat und dieser ist Christian Slater und dann verliebt die sich sofort. Also das hat auch so ein bisschen, das ist wie so ein ganz, ganz, wie ein Tarantino-Märchen im Prinzip. Ne? Also das geht in erster Linie um die Liebesgeschichte, das ist aber alles angereichert mit Drogendeals, mit Gangstern, mit Schlägern. Da kriegt Patricia Arquette zum Beispiel von James Gandolfini ganz, ganz schlimm vermöbelt er die. Da habe ich auch gelesen, dass James Gandolfini, also dass er das alles so schrecklich fand, dass er so geheult hat danach über sich selber, weil er ein ganz sanftmütiger Mensch war. Das ist Tony Soprano hat er gespielt, in den Sopranos zum Beispiel. Dafür ist er ganz berühmt geworden. Und er war der sanftmütigste, liebste Typ überhaupt, erzählt man sich. Und das konnte der gar nicht haben. Und das ist halt inszeniert wie so richtig Tarantino-blutig, gory und so, ne? Vermöbelt er da das arme Mädchen. Genau, auch ein ganz toller Soundtrack, den ich auch immer noch, wo ich immer noch viele Sachen von höre. Ich glaube sogar, der Score ist von Hans Zimmer, meine ich. Das ist so ein Geplunk, so
das
Geplänker.
Das könnte sogar sein, ja.
Wenn ihr das hört, das ist auch tausendmal irgendwo verschnitten worden. Also man erkennt das auch wieder. Es hat auch hohen Wiedererkennungswert und irgendwie alles wird zusammengehalten von super starken Schauspielern, wie gesagt.
Boah,
diese Szene mit
Christopher
Dennis Hopper
Walken und Dennis Hopper.
Christopher Walken, ja.
Ja,
der Gangsterboss und der Vater von Christian
Film
Slater. Ja, ja, genau. Ja. Und die ist so stark. Die spielen so, also wirklich.
Spielen um die Wette.
Ganz gnadenlos.
Ist auch so eine der Szenen, wofür. Also Christopher Walken ist ja eh Kult-Schauspieler oder so. Aber ich glaube auch diese Szene mit. Oder diese Rolle hat ihn auch so. Ja, auch dieses Bösewichten-Image und dieses Ganze so ein bisschen. Diese Finsterheit, diese sinistre Art irgendwie.
Ja.
Hat ihn da so geprägt. Also das hat so dieses Bild von ihm auch geprägt.
Ja, auf jeden Fall. Also,
Und ich liebe Christian Slater, ne, muss ich auch mal sagen. Wieso spielt er nicht mehr so viel mit?
Ja, das Letzte war, was heißt das Letzte, aber bei iRobot ist er nochmal, glaube ich, groß rausgekommen. Und irgendwo anders, glaube ich,
nee,
eher lustig.
iRobot haben wir doch letztens besprochen.
Nicht iRobot, Robot, wie hieß denn diese Serie mit dem auch von, mit Rami Malek?
Mr. Robot oder so?
Mr. Robot, so eine Amazon-Serie.
Ja.
Ist auch schon wieder ein paar Jahre her, ne? Aber da kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern. Ich mag Christian Slater auch sehr gern und er ist perfekt für die Rolle. Also die Rolle ist ihm fast auf den Leib geschrieben, ne? So ein bisschen Bad Boy, aber eigentlich auch nicht, weil eigentlich ist er auch nur so ein kleiner Junge,
lauchig.
Der cool sein will, so ein Lurchi,
lauchig.
Genau.
Ja.
Ein bisschen lauchig, ja. Also ganz viele Sachen an True Romance. Christian Slater nicht als einziger, sondern ganz viele Sachen an dem Film sind richtig stark. Ich mag auch die Farbgebung und den Schnitt und so. Also True Romance auf jeden Fall Platz 4. Und der ist bei dir ein bisschen, der ist bei dir hinten übergefallen, oder was?
So knapp dahinter, genau. Da sind so 2, 3 Filme, die so um den 5. Platz noch mit gestritten hätten.
Ja.
Und ich war mir sicher, dass du ihn auf jeden Fall reinmachen würdest. Deshalb fiel es mir dann auch leicht zu sagen, ja komm, dann lasse ich den so ein bisschen hinten überfallen. Ich habe den auch erst sehr spät gesehen, muss ich sagen.
Ja?
Sehr spät in meinem Leben. Also erst so in den 20ern irgendwann.
Ja, ich habe den wie viele Filme in meinen Top 5 dieses Jahr schon viel zu früh gesehen. Also viel zu früh, als ich das wirklich noch gar nicht das richtige Alter hatte. Und dann gab es ja bei dem Film auch immer die Schwierigkeit oder überhaupt bei einigen meiner Top 5 Filme die Schwierigkeit an ungeschnittene Versionen davon ranzukommen.
Ja.
Weil das, was verkauft wurde, auch ich glaube die DVD, die ich mir irgendwann geholt habe, ist ab 16, ist mir aber erst zu spät aufgefallen und dann sind da ganz, also es ist ja nicht so, als ob man irgendwie unbedingt das viele, viele, viele Blut und noch mehr Gory unbedingt sehen muss. Der Film ist trotzdem stark. Aber die Schnitte sind dann halt wirklich immer sehr unglücklich.
Ja,
wenn
das so richtig, ja, so sehr offensichtlich ist. Und ich bin auch der Meinung, ich will den Film auch so sehen, wie er gedacht ist.
Ja, 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 ne? Das auf jeden Fall.
Der Regisseur, der Drehbuchautor, der Cutter sich das gedacht haben.
Ja.
Und da, wenn dann nachträglich dann da irgendwas weggenommen wird oder so, finde ich dann auch nicht so gut.
Ja, das stimmt. Ja, True Romance. Also der
sehr
wird auch
gut.
Immer wieder genannt als, also dieser Charakter Alabama Wally, die von Patricia Arquette gespielt wird, ist auch so ikonisch einfach, ne? Die hat so Leopardenhosen an und High Heels und ist ein bisschen doof, aber das Herz am rechten Fleck und so und die ist gut geschrieben und die ist auch toll gespielt, sodass man wirklich denkt, ach, die ist wirklich, die ist ja ganz lieb. Also die ist jetzt nicht hochintelligent oder irgendwie so, ne? das wirkt so ein bisschen wie so ein Mädchen von nebenan, nur in super, super sexy. Und aber irgendwie lieb und stark trotzdem, mhm. ne? Weiß ich nicht. Ja. Also ich verstehe das, warum so viele Jungs auch in die verliebt waren und sind in diesen Charakter.
Ja, ja, absolut. Sehr guter vierter Platz. Ja, und jetzt ich komme schon mit dem nächsten kontroversen Pick, aber es ist eine sehr persönliche Liste.
Genau.
Und deshalb ist bei mir auf Platz 4 Pulp Fiction.
Oh, so spät, so weit hinten.
Aber ich glaube, da reden wir bestimmt gleich nochmal drüber,
da reden wir
oder?
Bestimmt ganz zum Schluss nochmal drüber, ja.
Ja, ich kann nur sagen, für mich, es gab halt, es ist ein super geiler Film, ne? Also müssen wir nicht drüber reden. Aber es gab noch andere Filme in diesem Jahr, die mich, die mir mehr bedeuten.
Echt?
Muss ich sagen.
Ja, Wahnsinn.
Und,
ja, da bin ich
Pulp
voll.
Fiction ist auch, also es ist wirklich ein überragender Film, ne? Aber ist auch in meiner persönlichen Tarantino-Top-Liste, glaube ich, wirklich nur auf Platz 3 oder 4 tatsächlich. Also von daher, was jetzt also, bei Tarantino nicht viel heißt. Also
ja.
Das ist trotzdem eine 10 von 10, ne? Also soll ja, ich drüber reden.
Genau. Also so, ich ne? glaube, damals, als wir darüber gesprochen haben, der Anlass war Kill Bill, ich glaube, meinen Top-Tarantino-Film auch damals als Pulp Fiction benannt zu haben. Ich glaube schon, dass das mein, ja, ich würde das so mal so nennen, dass das mein Lieblings-Tarantino-Film ist. Deswegen könnt ihr euch ja denken, dass er bei mir viel, viel höher in der Liste fest sitzt und auch sofort klar war, dass er da sitzt. Und genau, deswegen, willst du das lieber schieben?
Reden wir gleich drüber, genau.
Aber ich bin total gespannt zu hören, welche die drei Filme sind, die bei dir, die dir mehr, noch mehr bedeuten.
Ja.
Das wird spannend. Aber ich bin jetzt erst dran mit meiner 3, ja?
Ja.
Okay. Wieder so einer. Meine 3 ist Natural Born Killers. Ist der bei dir irgendwo?
Nee, ja, den habe ich mir aufgeschrieben. Auch ja ein Tarantino Writing Credit. Aber der ist bei mir auch noch, also der war auch so ferner liefen eher.
Ja.
Habe ich auch erst einmal gesehen,
mein Gott.
Schon ewig lange her.
Ey, ich habe
da
den.
Da war ich irgendwie 12 oder so und ja. Nicht, hat nicht resoniert so richtig.
Boah, der Film, der ist auch so, oh, der ist ja so in die Jahre gekommen und im Nachhinein auch vielleicht sogar ein bisschen, also richtig, auch so ein bisschen quatschig irgendwie. Und der ist wirklich völlig anarchisch von der Machart her irgendwie. Da ist Robert Downey Jr. dabei, Woody Harrelson in seiner ersten Rolle oder in der wichtigsten Rolle außerhalb von Cheers, die ihn so etabliert hat als Charakterdarsteller auch. Da hat nämlich damals Quentin Tarantino, oder war es Oliver Stone? Das ist auf jeden Fall ein Oliver Stone-Film, basierend auf dem Tarantino-Drehbuch.
Mhm.
Und einer von den beiden, ich kann mich nicht erinnern, wer, hat gesagt, ja, ich will den haben, Woody Harrelson aus Cheers, weil der hat Crazy Eyes. Man sieht, der ist lustig und nett und lieb und so, was er da spielt, die Rolle auch. Aber man sieht, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Und dieses Verrückte, dieses Quäntchen Verrücktheit, die so hinter den Augen schlummert, die konnte er hier so richtig ausleben. Also dieser Film ist auch eigentlich vom Grundsatz her auch eine Liebesgeschichte, aber handelt von Mickey und Mallory Knox, gespielt von Woody Harrelson und Juliette Lewis, die wirklich ein modernes Bonnie und Clyde-artiges Pärchen sind, also Serienkiller, Mörder, Attentäter im Prinzip, die eine Spur der Verwüstung und eine Spur des Todes irgendwie hinter sich herziehen, während die da auf dem verrücktesten Roadtrip aller Zeiten sind. Und das ist auch visuell so schräg gemacht einfach. Da sind so Segments, die sind beispielsweise wie so eine Sitcom gedreht, aber dann handelt genau dieses Segment zum Beispiel davon, dass Mallory Knox zu Hause von ihrem Vater sexuell belästigt wird. Und das ist dann in einer Sitcom mit so einem Laugh-Track und also so schräg und entgegen der Sehgewohnheiten von damals, komplett konträr, also anders als alles, was man hier gesehen hat irgendwie. Dann sind da Segments, wo auf einmal alles animiert ist. Das verwandelt sich dann in so ein Cartoon irgendwie. Also Anschlüsse oder irgendwas gibt es überhaupt gar nicht. Die haben immer auch irgendwie andere Haare, andere sehen komplett anders aus. Es ist so ganz wildes, so ein Mix, so ein wildes Potpourri, ist überhaupt nicht linear. Alles durcheinander und total stark. Fand ich so beeindruckend. Auch wieder ein super Soundtrack. Und der ist super lang, wie Oliver Stone-Filme ja gerne mal sind. Und der ist jetzt auch, also jetzt weiß ich nicht, ob den irgendwer noch wirklich ernsthaft gut findet, aber ich fand den damals ernsthaft gut und ich habe den jetzt lange nicht gesehen, weil der, es ist auch einer von dieser Sorte, die super, super anstrengend sind. Auch ultra brutal und so, ne? Hat die beiden Hauptdarsteller auch fertig gemacht ohne Ende. Die war hinterher, alle brauchten die alle Therapie, so ungefähr, ne, nach dem Dreh. Das war auch so auf diese Art und Weise gefilmt tatsächlich. Also so, die Dreharbeiten waren auch so anarchisch und chaotisch, wie wirklich das Material dann auch hinterher ist. Boah, verrücktes Licht und verrückte, also alles ist total crazy da. Und es ist auch eine Gesellschafts-, ganz starke Gesellschaftskritik, ne, weil Robert Downey Jr. spielt einen Reporter bzw. Kameramann, bzw. Reporter, dessen Kameramann ermordet wurde sofort von denen, deswegen muss er drehen sozusagen. Und den haben sie die ganze Zeit dabei, damit der das aufzeichnet und sendet, was die so machen. Also die wollen dabei auch gesehen werden bei ihren Morden und bei ihrer ganzen Geschichte und ne. Mhm. Ist auch wirklich eine Gesellschaftskritik. Da gibt es so ein Zitat, das fällt mir dann immer mal wieder ein. Da sagt der, sagt einer, der da im O-Ton irgendwie sitzt, Mickey und Mallory Knox know the difference between right and wrong. They just don't give a fuck. Ne? Also, das ist so ein bisschen der Kern davon.
Die Quintessenz.
Die Quintessenz von dem Ganzen. Und auch den habe ich viel zu früh, den habe ich, glaube ich, wirklich mit 10 gesehen. Weil ich fand mich ja so cool und ja, ja klar kann ich den gucken, natürlich kann ich den gucken, so, ne? Ja, mein Bruder hat nicht aufgepasst, beziehungsweise hielt mich für reif genug, diesen Film zu verpacken. Ich habe natürlich da nicht so geschnallt, aber ich weiß, dass der mich visuell wirklich auch total geflasht hat natürlich, ne? Selbst wenn du das nicht so richtig verstehst, warum, wieso, weshalb und so, ne? Aber der, die auch die Brutalität, muss ich sagen, und aber auch die Kameraführung, diese Wildheit, der Schnitt und so, das hat mich schon alles sehr, sehr geprägt. Deswegen gehört der unbedingt in diesem Jahr in die Liste. Den habe ich danach oft geguckt, aber wie gesagt, jetzt schon lange nicht mehr, weil der so auch so anstrengend ist und einen so richtig mitnimmt. Ich würde glauben, der ist vielleicht nicht so gut gealtert, kann ich mir vorstellen, aber der war anders. Ganz, ganz anders als alles, was man gesehen hat vorher.
Ne, ich muss wirklich sagen, ich erinnere mich nicht mehr so richtig. Ich habe den, wie gesagt, einmal gesehen mit 12. Vielleicht war der mir auch irgendwie zu crazy, dass ich den nicht irgendwie nicht cool fand dann irgendwie, ne? Das war irgendwie, nee, der hat bei mir nicht den bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja. Einfach.
Ja, doch, bei mir schon. Der ist schon stark Natural Born Killers. Und viele Sachen davon sind auch so auch geflügelte Worte irgendwie geworden und ja, ich glaube, ich habe richtig Lust, den vielleicht mal wieder zu gucken, wenn ich mal wieder irgendwie 2,5-3 Stunden Zeit habe für so einen richtigen Trip. Es ist auch total trippy, die sind da immer auf Drogen und alles ist dann so, ne, also ja, doch, ich glaube, den gucke ich nochmal. Der hat sich den Platz auf jeden Fall redlich verdient. Auch einer von den Filmen, wo mein Bruder und seine Kumpels dann versucht haben, überhaupt irgendwie die ganzen Sachen auf VHS zu bekommen, auf Englisch zu bekommen und dann waren ganz und einige von diesen Filmen, der hier war glaube ich auch dabei, den gab es dann ungeschnitten, weil der musste ja ungeschnitten sein, sonst haben irgendwie 20 Minuten gefehlt oder so. Ungeschnitten irgendwie in einer dänischen Fassung, weißt du, in 4:3 für einen Röhrenfernseher, ja. Das heißt, total viel fehlt vom Bild und dann ist da noch riesigen große dänische Untertitel drauf. Also das war auch ein ganz, ganz besonderes Schauerlebnis irgendwie. Und davon gab es einige. Da glaube ich, komme ich bei meinem Platz 1 auch noch mal zu, diese dänischen abgeschnittenen 4:3 Filme mit den Untertiteln, weil es sie wohl in Deutschland nicht gab. Ungeschnitten.
Okay. Ne? Ja. Gut, meine Nummer 3, da bin ich 100% sicher, dass der bei dir nicht auf der Liste ist. Cool Runnings.
Ja, da war ich mir sicher, dass du den hast. Aber ich habe gedacht, der wäre vielleicht bei dir sogar noch weiter oben. Cool Runnings, da ist ein kleines K bei mir dabei. Den habe ich nämlich im Kino gesehen, glaube ich.
Ja, ich leider nicht. Aber das ist für mich also der annähernd perfekte Sportfilm.
Mhm.
Für mich, weil der wirklich alles erfüllt, was man braucht. Also wir haben super sympathische Charaktere, Außenseitergeschichte. Alle Charaktere sind am Ende des Films an einem anderen Punkt charakterlich, als sie am Anfang waren. Wir haben Montagesequenzen, wir haben Slow Clap, der ist nicht lang. Ich glaube, 88 Minuten oder so, keine Ahnung. Vielleicht ist auch länger, aber er kommt mir auf jeden Fall nicht lang vor. Von vorne bis hinten super unterhaltsam. und hinterlässt einen einfach mit einem richtig guten, wohligen, schönen Gefühl. Das ist so ein richtiger Film, den kannst du immer reinlegen und du wirst niemals irgendwie, keine Ahnung, das ist so ein gute Laune-Film einfach. So ein richtiger, wenn du mal gute Laune haben willst, dann guckst du den Film. Und ich liebe Cool Runnings einfach. Und ich bin immer wieder, wenn ich den gucke, denke ich danach so, ey, der ist eigentlich sehr perfekt. Für das, was er sein will, ist er eigentlich perfekt, weil du kannst da nichts. Die kleinen Nebengeschichten, die kleinen Kämpfe, die alle mit sich und ihrer Lebenssituation so auszufechten haben. Die Figuren sind, es sind nicht so viele Figuren, es sind genau richtig viele. Jeder kriegt seinen Moment, jeder kriegt seine Entwicklung. Mhm. Es ist wirklich so, es gibt einfach so Filme, da klickt's einfach. Ne? Mhm. Da ist irgendwie so alles, klar, es hat jetzt keinen, ne, kein Film, den man in den Louvre hängen würde, ne? Mhm. Irgendwie, ne? Jetzt auch nicht, dass da irgendwelche krassen, ikonischen Bilder oder so entstanden sind, aber so, oder das ist einfach für das, was er sein möchte, das erfüllt er zu 100%. Mhm. Und das finde ich, ja. Ich liebe Cool Runnings einfach.
Das ist schon ein großartiger Film. Ja.
Ganz, ganz toll.
Ich habe den ewig nicht gesehen, wirklich. Ewig nicht. Ich glaube, ich habe den nur dieses eine Mal im Kino gesehen und war nicht so beeindruckt. Als 9-jähriges Mädchen irgendwie von Sportfilm. Ich wusste das noch nicht so zu schätzen. So, ja. Jetzt auch nicht unbedingt meine Sportart, die da porträtiert
Nein,
wurde.
Nein, überhaupt
aber
nicht.
Klar,
null.
Sportfilme sind schon auch irgendwie was Besonderes. Und wenn die dann vor allen Dingen das schaffen, einen auf diese spezielle Reise mitzunehmen, die ja irgendwie auch immer gleich ist und es ist völlig egal, ob sie Fußball spielen oder was sie machen oder Football oder Bobfahren. Das ist dann am Ende total egal, aber das war mir damals noch, das wusste ich glaube ich noch nicht so zu schätzen, aber vielleicht wüsste ich das heute zu schätzen, dann muss ich nochmal gucken.
Ja, du hast natürlich hier auch nicht so dieses klassische, okay, wir sind Footballspieler, aber sind jetzt vielleicht nicht so gut, sondern du hast ja auch noch dieses Fish-Out-of-Water-Ding. Jamaikaner,
ich dachte
Schnee
auch eher,
und so,
das
kommt
Fokus
ja auch noch so
drauf,
da rein. Ja. Ne? Also da ist so viel irgendwie. Aber der ist auch nicht dann zu viel, sondern es ist einfach die perfekte Dosis in allem. Und es ist einfach so ein richtiger, ja, es gibt einfach so Filme, die, ich weiß nicht, wo du am Ende einfach da sitzt und denkst, ach, Mensch, die Welt ist schön.
Ja,
das ist
schön.
Das ist für mich einfach so ein Film irgendwie. Und ich,
aber ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen besorgt, wenn das die 3 ist, was dann die 1 und die 2 bei dir? Da sind noch viele quatschige Sachen dabei, die ich dir zutraue. Ne? Nein, ja. Nee. Ich hätte Cool Runnings bei dir auf 1 erwartet, weil du so oft davon schwärmst tatsächlich.
Ja, das, also der musste auf jeden Fall natürlich in die Top 5. Aber es gibt noch wichtigere und bessere Filme. Also besser, ne? Also.
Es ist alles sehr subjektiv. Gut, dass wir auch jetzt nicht irgendwelchen filmhistorischen oder irgendeinen Anspruch haben an uns selber, weil ich glaube, beispielsweise, also da sind zum Beispiel so richtige Bretter dabei, Oscar-Filme.
Also klar, es gibt da relevantere Filme in diesem Jahr.
Relevanter, genau, die so eine viel höhere Relevanz haben, die werden
die
sich wahrscheinlich nicht
auch
finden.
Ganz anders.
Die werden sich bei dir und mir, glaube ich, beide nicht finden. Aber da können wir
ja
nochmal anreißen.
Aber das ist ja das Schöne an so einer persönlichen Liste. Klar, wenn ich jetzt rein nach Impact und nach Relevanz für die Filmgeschichte gehen würde, dann wäre das natürlich Quatsch, was ich jetzt hier alles. Aber es ist einfach. Ja. Deshalb, ich nehme mir auch nie lange Zeit, so richtig drüber nachzudenken. Klar, wägt man dann so ab, so welche Filme schafft es jetzt in die Top 5 und wie sortiert man die so ein. Aber eigentlich ist es immer ziemlich schnell dann so, yo. Man geht so eine Liste von oben durch und wenn dann der erste Film kommt, weißt du, okay, der auf jeden Fall Top 5. Und das Problem wird es dann halt, wenn es dann so 6, 7 Filme sind, da muss man so ein bisschen überlegen.
Genau.
Aber eigentlich ist das immer relativ schnell klar irgendwie. Ne? Es ist halt so ein Gefühlsding.
Das stimmt. Ja, okay, Cool Runnings. 3 bei dir. Nee, 4.
Genau, das war meine 3,
Oh, dann bin ich dran mit meiner 2, die bei dir bestimmt überhaupt nicht stattfindet, weil du wahrscheinlich kennst du den gar nicht. Aber der war, also für mich für immer prägend, und zwar Reality Bites.
Ja, den kenne ich tatsächlich nicht.
Kennst du nicht? Nee. Boah, so viele Leute kennen den nicht, die irgendwie nur 1 oder 2 Jahre jünger sind als ich. Oder 3. Reality Bites, das ist ein Ben Stiller-Film, der aber kein quatschiger Ben Stiller-Film ist, sondern das ist so ein ernsthafter Film, der trotzdem aber witzig ist.
Okay.
Mit Winona Ryder in der Hauptrolle und Ethan Hawke und auch Janine Garofalo und Steve Zahn. Das ist so das und Ben Stiller spielt selber auch mit. So, das ist so der Cast. Und die sind einfach so ein paar 20-somethings in den 90ern. Und das Spannende bei diesem Film ist, da habe ich tatsächlich auch ein Buch jetzt gerade drüber gelesen noch, nicht über den Film im Speziellen, aber über die 90er. Das Buch heißt The 90s von Chuck Klosterman, kann ich nur empfehlen. Und da wird so ein bisschen aufgedröselt, was an diesem Film so besonders ist. Dass ich den liebe, und der Soundtrack, der läuft auch rauf und runter immer noch bei mir. Also der ist wirklich ein super geiler Soundtrack, so Indie-Alternative Anfang der 90er-Mucke. Und es geht halt um Lainey. Die ist so ein bisschen hin und her gerissen, weil die ist Filmemacherin und die filmt immer alles. Die möchte eine Dokumentation, also einen Dokumentarfilm machen, so richtig mit Anspruch über ihre Freunde, über ihr Leben, über die Jugend, das Jungsein, das kein Geld haben und so weiter. Die Liebe und was nicht alles. Und dann trifft sie Ben Stiller, der ist so ein Yuppie, hatte man damals dazu gesagt. Der verdient gut Geld. Und der bringt dann ihr Material an den Mann sozusagen, sagt, oh, du bist so toll und du bist so talentiert und bla bla, bringt ihr Material dann an den Mann. Und das Ende vom Lied ist, das wird bei sowas wie MTV, da hier heißt es In Your Face TV, so ein voll alberner, drüberner, viel zu bunter Musiksender, da wird das dann verwurstet. Da machen die daraus so einen poppigen Zusammenschnitt. Und das ist natürlich das absolute Gegenteil davon, von diesem Anspruch, den sie für sich hat. Aber das könnte ihr Geld bringen. Und jetzt ist es so, dass nur ein Film, der wirklich in der Mitte der 90er, in den 90ern spielt, war das so eine Schneise, dass das Geldverdienen wirklich verpönt war, sozusagen. Dass sie sich anstrengen, dass sich in einen Anzug schmeißen und in ein Corporate Building reinrennen und dort arbeiten und so weiter. Das ist so wie die Gegenbewegung von 80er Jahre Wall Street, alle müssen ganz viel Geld haben und so. Und dieser Film funktioniert nur in den 90ern, weil da ist auch so ein Liebesdreieck. Und der andere Typ, Ethan Hawke, in den ist sie mehr verliebt. Ben Stiller aber ist nett zu ihr, der ist gut zu ihr, der hat einen Job, der ist ein ordentlicher, guter Typ, aber der andere, der ist so ein richtiger Slacker, der spielt in der Band, der kifft den ganzen Tag, der will nicht arbeiten, der arbeitet in so einem Dead-End-Job irgendwo in einem Kiosk und so und verkauft da Zigaretten und hat sein Studium abgebrochen, hat alles abgebrochen, weil er einfach nur so ein richtiger Heckenpenner ist. Aber der ist der geilere Typ. Den fanden alle, der Film läuft darauf hinaus, dass die zwei sich kriegen und man will, dass die zwei sich kriegen. Wo in aller Welt ist das jemals möglich, außer in den 90ern? Also dieses Buch, von dem ich geredet habe, dröselt das so auf, wie diese Zeit der Nährboden dafür war, um diesen Film zu machen. Also das musst du dir wirklich mal angucken. Reality Bites versinnbildlicht und verdeutlicht und erzählt die 90er besser als alles andere. Weil jetzt guckt man den und denkt, hä? Was, wieso, wie kann ich denn jetzt, wieso denn der Typ? Der ist ein Hänger, ja. Der ist ein richtiger Hänger. Ne? Aber zu der Zeit war es halt so, dass es absolut uncool und ätzend wirkte, wenn jemand tatsächlich sich Mühe gegeben hat, sich reingehangen hat, so richtig ins Zeug gelegt hat, weißt du, um eine professionelle Karriere zu starten und so. Also ganz, ganz interessant die Hintergründe, dass dieser Film nur zu der Zeit überhaupt hätte stattfinden und so geschrieben sein können. Und der erzählt halt so viel, ne? Die laufen die ganze Zeit, haben ganz viele Walk and Talk, trinken Kaffee und rauchen Kippen die ganze Zeit. Also das war dann das Sinnbild von cool, weißt du? Winona Ryder und Ethan Hawke trinken Kaffee und rauchen Kippen und unterhalten sich über irgendwelche lässigen Sachen und finden sich total schlau und total toll, weißt du? Und ja, der Film ist super geil. Und ich meine, weil ich halt ja, eher mit wenn so auf älteren.
R2 ist dann.
Weil ich auch eher wahrscheinlich mit älteren so abgehangen habe. Oder weil deren Jugendkultur von meinem Bruder, der ist ja 7 Jahre älter als ich beispielsweise, war mir so näher. Deswegen, ich bin zwar nicht in den 90ern Teenager gewesen, aber es hätte genauso gut so sein können, weil ich das so dann mitgekriegt habe, Mitte der 90er, wie Teenager so sind, weißt du? Hm. Und habe mich da so zugehörig gefühlt. Deswegen, also der Film ist so 90er wie nur was. Also, und da die ja wieder da sind und wieder zurück sind und so, lohnt es sich, den auf jeden Fall anzugucken. Die spielen super, wie gesagt. Und es ist sehr dialoglastig auch. Die Dialoge sind super. Geschrieben von Ben Stiller halt. Ne? Das vergisst man ja auch, dass der nicht nur so quatschige Sachen macht, sondern auch wirklich so als Autor talentiert ist. Ja, habe ich jetzt viel drüber referiert, aber ich habe wirklich jetzt gerade erst dieses Buch gelesen, was das so nochmal eingeordnet hat. Und das fand ich total spannend, was dieser Film, ja. Das war mir gar nicht klar, wie viel dieser Film eigentlich erzählt über seine eigene Zeit. Ne, die Klamotten und alles, wie alles aussieht und wie die Leute so drauf sind. Ja klar, das fühle ich schon, das sind die 90er. Aber warum das so ist und warum das nur da so möglich ist, ist, weil es nur die 90er waren, wo Slacking irgendwie cool war auch. So, ne? Mhm. Wo die Hänger die großen Helden waren sozusagen. Ich meine, guck mal hier, Kurt Cobain und so, wollte nicht, oh, ist alles scheiße, ich will gar nicht berühmt sein, scheiße, ne? Dafür wurde der vergöttert und hat das so gehasst, berühmt zu sein. Mhm. Verstehst du? Also diese Ironie ja. An der Sache auch und diese, genau, ja, Reality Bites. Guckt euch an. Guckt ihn euch an.
Das war jetzt deine 2, ne?
Das war die 2, ja. Deswegen muss ich da ein bisschen ausholen, sorry.
Ja, dann gehe ich mal davon aus, dass ich eine Ahnung habe, was es bei dir auf der 1 sein könnte. Ja. Aber reden wir dann gleich drüber. Dann kommt meine 2. Dann weiß ich, dass die bei dir nicht vorkommt. Der König der Löwen.
Ja, der ist hinten übergefallen tatsächlich.
Ja, das ist einfach. Es war irgendwie, als der Name da auftaucht in der Liste war, so dachte ich, ja, okay, das. Also dieser Film.
Den kann man nicht außen vor lassen, ja. Hab mir auch gedacht, dass du den hast. War da,
ja,
da
genau,
ganz
also gerade in unserem oder vielleicht auch mehr in meinem Alter, das war damals, das war, glaube ich, eins meiner ersten Multiplex-Kino-Erfahrungen. Ich war da mit dem Patenonkel meines Bruders, waren wir da drin. Und ich habe das alles so in Erinnerung. Das hat mich so, diese riesige Leinwand, ich kannte bis dahin nur so Programmkinos irgendwie, diese riesige Leinwand, und ich hatte das so in meiner Erinnerung, war das so richtig, diese Tribüne so super steil irgendwie, und man war so wie so reingezogen. Und dann dieser Film, diese Epik, ja, irgendwie, ne? Der stimmt. Hat ja so, also dieser Soundtrack und.
Ja, wo
diese,
wir über Soundtracks reden, ne? Das sind
boah,
ja fünf,
es ist ja, wie der schon losgeht, ne? Das ist ja so, also, boah, das zieht dich ja so rein. Und dann diese tragische, super Drama für Kinder, viel zu krasse Geschichte da irgendwie. Und wir haben das früher im Kindergarten, da war ich ja, ne, quasi. War ich da 5, ne? Also wahrscheinlich so letztes Kindergartenjahr irgendwie. Haben wir das
traumatisiert dann oder was?
Nee, ja, wir haben das gespielt immer, ne? König der Löwen haben wir immer gespielt. Das war irgendwie immer unser Ding, ne? Und das war so ein Film, da musste jeder, den hat jedes Kind gesehen damals irgendwie. Mhm. Das war ja so der so diese Disney-Renaissance. So ein bisschen so wieder richtig, Ariel und so.
Ariel,
und Schön das Biest war vorher, glaube ich.
Schön
ne?
Das Biest, genau.
Aber,
und
dann,
ich glaub,
aber König der Löwen
vorher.
War so.
Ja, das war der Gassenhauer schlechthin. Also das wurde immer besser, die Einnahmen wurden immer besser für Disney. Aber das hat natürlich, also der hat wirklich alle Rekorde gebrochen. Ich glaube, der war auch lange der erfolgreichste Film aller Zeiten. Ich glaube, der wurde dann tatsächlich erst von Titanic
Das
getoppt.
Kann sein, das weiß
doch,
ich
doch,
nicht.
Doch, doch, ich
was
meine,
war,
jetzt wo du es sagst, ich glaube, König der Löwen war wirklich der erfolgreichste Film aller Zeiten. Da ist es ja auch das Ding, da sind ja auch nicht nur die Kinder reingerannt, inklusive ihrer Familien, die ja auch Karten kaufen müssen. Deswegen
ja,
Kinderfilme
genau.
Eigentlich immer ganz gut besucht.
Kinderfilme immer, macht man in Deutschland auch immer nur Kinderfilme.
Genau. Und der ist auch nicht so, also der war für Jungs und Mädels so für alle, ne?
Ja,
also ich kann
ja,
mir vorstellen,
genau.
Dass vielleicht Ariel oder auch die Schön und das Biest alles so ein bisschen mehr kitsch, ein bisschen romantisch und so, dass das eher so die Ladies angezogen hat oder die Mädchen, kleinen Mädchen. Und hier haben natürlich auch und vor allem die Jungs sich wiedergefunden. Da muss ich auch sagen, ich war ja da eher noch in so einem Prinzessinnen-Ding drin. Oder vielleicht war ich da auch schon wieder raus. Also wenn ich im gleichen Jahr Natural Born Killers gesehen habe, keine Ahnung, was da los war. Also ich habe mir einfach alles reingezogen anscheinend. Aber mich, ich weiß, der ist so gut und der ist stark in jeder Hinsicht. Aber ich weiß, dass er mich nicht so sehr gekriegt hat wie beispielsweise Ariel oder Die Schön und das Biest. Bei mir hat wirklich die Prinzessin gefehlt.
So, wie gesagt, halt so
total
der
doof,
erste,
aber
ne?
Ist so.
Das war der erste Disney-Film, auch den ich dann im Kino gesehen habe.
Oh, krass, ja.
Und das ist ja halt, also ja, ist einer der prägendsten Filme meines Lebens gewesen. Mm. Ne?
Ja,
also,
ja, das kann ich gut verstehen.
Also total, also für meine Generation auf jeden Fall oder für uns, ne? Das ist halt irgendwie,
ja.
Ey, das ist, und ich kann heute noch jeden Song mitsingen, ja. Und ich hatte auch das Hörspiel dann, das heißt, ich konnte halt auch mitsprechen irgendwann alles.
Das hatte,
ne?
Ich auch, das hatte ich tatsächlich auch.
Man hatte Merch, man hatte alles irgendwie, das war ja. Halt, was heute Eiskönigin ist, war halt ja. Damals König der Löwen.
Stimmt.
Ganz krass, ne? Und
hast
das,
du recht.
Auch wenn ich den jetzt noch sehe, also ich kenne, wenn ich schon drüber nachdenke, kriege ich Gänsehaut. Ne?
Ja, ja, das, wirklich, das wollte also ich auch gerade noch sagen. Der hat wirklich auch viele, auch gestandene Jungs und vielleicht Männer zu Tränen gerührt, sodass er, ja, die Tränen geflossen sind, ne, auf allen Seiten,
ja.
Bei groß und klein sozusagen, bei jung und alt. Also unverständlicherweise, der ist einfach großartig inszeniert auch, ne? Wie die Musik, ja. Und die Schlucht.
Inszeniert, ne?
Ja.
Also wirklich, Elton John. Oder? Nee, Phil Collins und Elton John, ne? Phil Collins hat da nicht auch da? Nee, Phil Collins war Tarzan.
Elton genau,
John
Elton
war,
John ist
es.
Ja, und jetzt ist es natürlich, wird das ja überall Reference, also in Bezug drauf genommen,
ja,
in,
genau,
an jeder
auch
Ecke.
So viele ikonische, ja. Bilder kreiert, ja. Die immer wieder zitiert werden und
ja.
Einfach, ja, und es gab ja dann vor ein paar Jahren dieses unsägliche Live-Action, in Anführungszeichen, Remake, mit wo das so auf.
Also mit Beyoncé und
war
so,
so,
ne?
So himmelschreiend scheiße. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Das ist, als Disney jetzt diese Remakes da macht, die sind ja alle komplett für die Tonne. Und es gibt keinen Grund, warum man seinen Kindern nicht dann das Original zeigen sollte.
Mm.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwann eine Generation gibt, die diese Realfilme gucken. Warum? Es gibt, die sind ja auch so zeitlos, diese Comic, also diese Zeichentrick Animationsfilme.
Ja.
Also, ja, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Aber es ist einfach großartig. König der Löwen. Hängt mein Herz dran.
Ja, das kann ich gut verstehen. Und bin ganz froh, weil bei mir hat das nicht geschafft. Aber ich bin froh, dass wir darüber sprechen. Hab mir das auch ehrlich gesagt gedacht.
Ja. Dann ist ja jetzt das Lustige, dass wir, glaube ich, nur einen Film als Überschneidung haben.
Mhm.
Wenn ich das richtig sehe, aber es kamen ja noch ganz viele andere Sachen raus.
Boah.
Bestimmt wird auch
und
der
wie?
Name des Films fallen, der auf meiner Eins ist.
Ja.
Aber ich kann ja mal, soll ich
so
mal anfangen, so ein bisschen zu droppen hier?
Na, oder, also pass auf, soll ich dir sagen, was bei mir hinten übergefallen ist, was mir sehr wehtat? Ja? Oder ist das nicht, vielleicht ist das deine Eins, ich weiß nicht. Speed,
ja, ist bei mir auch der Film, der auf meiner 6
ja,
gelandet ist.
Ja,
ist
bei mir auch die 6.
Ja, das ist so, den hab,
den
das,
ich
das
so
tut
gerne.
Mir auch so weh, so, da ist jetzt, das war dann wirklich so eher das Menace to Society, der Bildungsauftrag, den ich da irgendwie mitgeben wollte.
Ja.
Aber Speed ist auch also, was für ein geiler Pitch, was für eine geile Idee,
ja.
Was für ein super Konzept.
Wir haben den auch letztens erst geguckt, ist gar nicht so lange her, also der ist wirklich stark. Man vergisst dann, dass, also der wird natürlich kacke, wenn er nicht mehr im Bus spielt, ne? Weil viel
ist
davon
gar nicht so lang.
Spielt nicht im Bus, aber ich meine, Keanu Reeves ist ganz toll und Sandra Bullock erst, ja, ja, und die Chemie zwischen den beiden ist auch wirklich, also die haben genau dieses, was man sich wünscht für so einen Actionfilm, dass da so ein Paar ist, wo es irgendwie ein bisschen knistert, aber trotzdem sind beide auf Augenhöhe und irgendwie ist es witzig und lenkt nicht ab von der Action. Das ist genau das, was die beiden da haben bei Speed, das ist, glaube ich, das wünschen sich alle für diese Filme. Weil da, ne, da gibt es ja immer diese Paare, wo man dann weiß, die werden Paare und sie ist irgendwie hübsch und er ist voll der starke, tolle Typ. Aber das war es auch. Und die zwei, die haben ganz tolle Chemie, weil Sandra Bullock auch an sich als Charakter top ist. Ne? Ich glaube, der hat man das auch nicht so, eigentlich nicht so gedacht, dass die so, dass sie so eine Tiefe auch irgendwie hat. Aber die spielt einfach toll. Die bringt, glaube ich, sich selber auch ein bisschen ein. Die ist, glaube ich, sehr witzig. Und das spiegelt sich dann da auch wieder in der Rolle und so. Also, Speed ist schon gut.
Speed ist überragend. Also, wirklich ein ganz, ganz toller Actionfilm. Wirklich super.
Ja, und der
also
will
auch
nichts anderes sein. Das finde ich auch so
ja,
gut.
Ja, genau,
der
ist auch so ein Film, der in sich,
ne,
ja, genau,
die Welt zu verändern. Ist einfach nur für Unterhaltung und sonst nichts. Und das ist auch okay, ne?
Ja.
Muss man ja nicht so tun, als ob man da irgendwie, keine Ahnung, einen großen Anspruch hat.
Nee, also super Film. Ja, der ist, wie gesagt, das ist meine Nummer 6.
Und das ist das der erste Film übrigens, den ich auf Englisch gesehen habe. Den habe ich auch wirklich mit 10 oder so dann gesehen, als der auf VHS rauskam. Und dann habe ich den auf Englisch geguckt und den habe ich sogar, obwohl ich kein Englisch kannte, konnte, verstanden. Weil das halt ein Actionfilm ist.
Gibt's ja nicht. Also, ja, ne? Klar. Das versteht man ja. Das ist einfach erklärt. Das ist alles, ja, das ist so ein klassischer Elevator-Pitch-Film auch. Ja. Passt auf einen Bierdeckel die Geschichte quasi. Ja. Und, aber ist perfekt. Ist nicht kein Gramm zu Fett zu viel dran.
Ja.
Einfach großartig. Ganz, ganz toll. Ja, also es gab so, also das war wirklich so auch mein, der am nächsten dran war. Aber es gab noch so viele andere Filme. Ja. Addams Family Teil 2. Hm. Ich liebe die Addams Family Teil 1 und ich liebe Teil 2 fast noch mehr.
Ja.
Also das auch so, wo die in diesem geilen Pfadfinder-Sommercamp sind. Und das ist so großartig. Also wirklich, das sind auch zwei so tolle Filme. Mit Raul Julia und mit Christopher Lloyd und Christina Ricci und ach, einfach ganz, ganz, ganz toll. Ganz tolle Filme. Mrs. Doubtfire.
Ja, den habe ich sogar im Kino gesehen. Da ist ein kleines K hier davor.
Boah, der ist auch, das ist so ein richtiger Stressfilm, ne? Der hat mich als Kind auch gestresst, so. Diese Hektik da und dann, ich muss mich schnell umziehen und dann brennt auf einmal irgendwie alles. Das war so, das war mir als Kind ein bisschen zu viel.
Mir auch, ehrlich gesagt. Ich mochte den nicht so gerne, muss ich ehrlich sagen. Nee. Ich habe auch das auch nie verstanden. Ich habe dann kein Verständnis für gehabt, wie man den nicht erkennen kann. Weil das Make-up so schlecht war, ne?
Ja, ja.
Keine Ahnung. Also irgendwie, das hat für mich alles überhaupt keinen Sinn ergeben. Ehrlich gesagt. Ja, das war, und du hast recht, stressig ist der auch, ja.
Ja, das war, genau. Es gibt so Filme, die sind als Kinder dann einfach auch irgendwie nicht so, ja, und auch jetzt bei weitem nicht Robin Williams beste Rolle, aber trotzdem eine, die irgendwie ikonisch auch ist. Ne?
Ja, also, das ist auf jeden Fall. Irgendwie, ne? Aber weißt du, was ich ja geliebt habe, kam im gleichen Monat raus? Hokus Pokus. Liebe ich auch immer noch. I love it.
Da habe ich also, keine Gefühle zu.
Hast du gar keinen Bezug dazu? Hast du den denn gesehen? Nee. Den ersten?
Ich habe den, glaube ich, mal bei Super RTL irgendwann. Das ist doch der mit Sarah Jessica Parker,
Sarah oder? Jessica Parker und Bette Midler, genau. Und
ja, der lief immer bei Super RTL, aber auch schon 20 Jahre her.
Also der Film, der ist für mich der Halloween-Film. Der hat genau diese herbstliche Halloween-Stimmung. Da ist immer so schönes herbstliches Licht und so, ne? Und dann ist das alles, spielt das in einer Nacht und die Hexen werden wieder erweckt. Und das ist auch, glaube ich, ein Disney-Film. Also der ist für Kinder, aber dafür schon relativ finster und das fand ich damals halt richtig toll, ne? Dass, wenn man nicht so den Kindern nur so irgendwelche irgendwas Langweiliges so vor die Füße wirft, sondern so mal richtiges Abenteuer, ne? So richtig mit einem in Menschenhaut eingebundenen Buch mit den bösen Hexensprüchen und so. Und Bette Midler ist natürlich super stark. Bisschen verliebt war ich auch in den Hauptdarsteller. Da geht es um so einen Teenie-Jungen irgendwie, auch mit so einer ganz bisschen Liebesgeschichte. Das mochte ich ja auch immer bei den Filmen dann früher. Ne? Dass da sich irgendwie zwei mögen, aber das ist nicht so ganz plakativ. Das ist nicht alles, worum sich der Film dreht, weil geht ja gar nicht, weil wir reden hier von irgendwie 15-, 16-Jährigen. Aber die finden sich gut, aber das spielt nur so eine untergeordnete Rolle, ne? Das Abenteuer ist wichtiger, das finde ich irgendwie cool, ne? Und dann gibt es da auch eine kleine Schwester, die hat mein Bruder gesagt, hat ihn an mich erinnert. Und jetzt, als ich den Film das letzte Mal gesehen habe, hat diese kleine Schwester mich wirklich an meine Tochter erinnert. Sogar vom Äußeren her ein bisschen. Deswegen, es kommt alles wieder, ne? Alles wiederholt sich. Ich mag Hokus Pokus sehr gerne.
Ja.
Sehr gerne.
Ja, klar, ist doch. Schön. Es gibt noch so andere Filme, die ich auch gerne mag, zum Beispiel Ace Ventura.
Ja, habe ich.
Ne, das Jim Carrey-Vehikel. Ne, ich mag den zweiten sogar noch lieber, aber den finde ich auch super. Im gleichen Jahr kam auch Die Maske raus. Mhm. Finde ich auch gut.
Habe ich auch gedacht, dass man den bei dir Winner findet.
Top 5, also da hast du mich jetzt, das unterschätzt du mich jetzt.
Ja, ich kann auch oft nicht auseinanderhalten, die Quatschigkeit von Filmen, was davon gute Quatschigkeit und was nicht so gute Quatschigkeit ist.
Das stimmt.
Weißt du?
Das stimmt. Ja. Nee, auch gut. Die nackte Kanone 33 an
ja,
Drittel,
eben.
Auch
eben.
Immer super, ne? Also auch echt. Also ja, Kult einfach. Wayne's World 2 habe ich nicht so viel Bezug zu. Den ersten, klar. Aber zweiter ist bei mir irgendwie nicht so viel.
Nee, da ist bei mir auch nicht so präsent. Es kann auch sein, ich vermische die auch manchmal, weil es ist halt dann nicht mehr so präsent. Also es gibt ja, da gibt es diese Szene im Auto und that's it, so ungefähr, ne? Daraus besteht der ganze Film.
Sind unwürdig und so.
Ja. Ja, guck mal.
Sister Act 2.
Boah, den habe ich auch so geliebt. Den habe ich im Kino, glaube ich.
La, la,
nee, ich habe dann.
La, 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 la.
Ja. Ich habe dann Frau ja davor auch gemacht, für in der Videothek ausgeliehen, sofort. Ne? Also, habe ich hier markiert in meiner Liste. Den mochte ich ja so. Ich hatte den, glaube ich, sogar selber. Dann irgendwann haben wir den gekauft auf VHS, weil ich den so gerne geguckt habe. Ich mochte die Songs also, ne, wenn die singen und also so.
Ja, ich mochte den ersten immer wirklich am meisten. Ja, also finde ich den nach wie vor super. Lieber. Und den habe ich letztens noch gesehen. Da war der nämlich irgendwie bei Sky, lief der irgendwo. Und da habe ich wieder, Sister Act, mich wieder hängen geblieben. irgendwie so ein toller, ja, auch so eine Art perfekter Film irgendwie, ne? Der auch so, alles tut keinem weh, super.
Ja, Thomas Gottschalk ist dabei und Mike Krüger.
Ganz toll.
Ja, also den.
So, bevor wir zu den Heavyweights kommen, soll ich noch mal so ein paar Namen droppen? Die Flintstones, Familie Feuerstein, war ich damals im Kino drin? Mit John Goodman, meine ich, der sein.
Mochte ich damals schon nicht.
Die Coneheads?
Ja, habe ich auch sogar aufgeschrieben.
Dan Aykroyd, ja. Das habe ich auch im Kino. Das ist auch so ein. Ach Gott, ey, was für ein Quatschfilm. Also wirklich. Ja. Voll normal, ne? Hier Tom Gerhardt. Auch irgendwie Kult, ne? Ist natürlich auch heutzutage. Eieiei, aber. Ne?
Ja.
Junior, ganz schlimm. Ganz
mit Arnold Schwarzenegger, oder?
Schwarzenegger-Film. Ja. Wo er schwanger ist. Auch, also das, was das sollte, das weiß auch kein Mensch. Ne? Und, Interview mit einem Vampir.
Ah. Den habe ich auch geliebt. Den habe ich auch so viel geguckt.
Ich liebe den auch so gerne. Und Christian Slater auch in einer kleinen Rolle. Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas.
Boah, der most fehlgecastete Film aller Zeiten, wirklich. Also,
stimmt da gar nicht. Da
stimmt überhaupt nichts. Da ist Tom Cruise fast noch die beste Castingwahl. Kirsten Dunst ist auch stark. Also die spielt wirklich super stark.
Brad Pitt ist irgendwie egal.
Brad Pitt passt
Film.
Überhaupt nicht. Also passt überhaupt nicht die Rolle, die er spielt. Und Antonio Banderas auch. Also das ist irgendwie alles, das ist quatschig auch auf jeden Fall. Unfreiwillig quatschig.
Der Film ist auch total, der ist wie so ein Groschenroman.
Ja.
Der irgendwie so in so einem Kiosk am Bahnhof wo dann so ein mit entblößter Brust irgendwie so ein langhaariger Dude im Wind steht.
Ja,
und so.
Das ist original. So sehen die auch die ganze Zeit aus. So stehen die und gucken die auch die ganze Zeit. Wie so
aber der ist einfach
aber
super.
Wollte ich gerade sagen. Das soll nicht heißen, dass ich den nicht gut fand. Ne? Ich habe den ganz, ganz, ganz oft gesehen damals.
Ja,
ich fand den richtig gut.
Super.
Ja, pass auf. Ich drop auch noch mal ein paar Sachen, ja?
Ja, du wirst jetzt bestimmt meine Nummer 1 droppen, aber tu es.
Meinst du?
Ja.
Na, pass auf, ich sag euch noch Sachen, wo ich im Kino war. Das fand ich irgendwie dann auch ganz Free Willy, ja.
Das war auch in dem, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben.
Free Willy.
Das war ja auch so ein Ding.
Ja. Charlie und Louise, das ist also deutsche Version, also neue Version von Das doppelte Lottchen. Guck mal, wer da jetzt spricht. Mit John Travolta und Kirstie Alley.
John Travolta.
Leute, den mochte ich total gerne, habe ich auch rauf und runter geguckt, ne? Das ist der, wo Nina Hagen und Thomas Gottschalk, Frank Zander. Nina Hagen und Frank Zander overvoicen Babys.
Das ist so scheiße.
Was? Und alle so, was?
Das ist so
oh doof. Gott, aber Nina Hagen, haben wir schon drüber geredet, ist
ja,
sowas
Hagen ist
von
immer,
stark.
Klar, ja, das ist, aber also, das ist, dass das funktioniert hat. Dass das, also das ist ja eigentlich ein schlechter Witz.
Ja, und das ist ja schon die Fortsetzung von einem, ne? Im Original werden die overvoiced von Bruce Willis. Ich weiß jetzt gar nicht, wer die Frauenrolle dann war, Bruce Willis und keine Ahnung. Aber im ersten Teil hast du ein Baby, dessen Gedanken du immer hören kannst und dann sagt das Bruce Willis. Und auf Deutsch halt Frank Zander, der auch top ist, ne? Ein Voice Actor. Und in dem zweiten Teil sind das halt sind da Geschwister. Ein ganz kleines Babychen und, weiß nicht, 3-4-Jähriger. Und du hörst immer deren Gedanken. Also es ist total Banane und ich mochte es total gerne. Wir haben auch noch hier solche Sachen wie Das zweite Gesicht. Das sollte ja, glaube ich, auch ein Vehikel werden für Macaulay Culkin und Elijah Wood, was noch keiner wusste damals. Macaulay Culkin war der Superstar. Der spielt da einen bösen Jungen. Das ist wie so ein Grusel-Horrorfilm, wo das Kind böse ist und immer gemeine Sachen macht, Leute umbringt und so, verstehst du? So wie Das Omen oder so.
Ja,
und Macaulay Culkin ist der Böse und Elijah Wood ist der Gute. Und das war so ein bisschen, und das Vehikel sollte eigentlich für Macaulay Culkin sein, dass er was anderes macht als Kevin. Aber Elijah Wood ist derjenige gewesen, der dann hinterher zu ganz, ganz großer Berühmtheit gekommen ist. Wobei Macaulay Culkin natürlich trotzdem eine Berühmtheit ist, weil er auch wirklich witzige Posts macht. My Girl 2 habe ich auch im Kino gesehen. Also das wäre Platz 1, wenn jetzt die 10 Jahre alte Bezi eine Liste machen müsste. Dann wäre My Girl 2 Platz 1, weil den habe ich, dermaßen geliebt. Nee, weil warst du auch, glaube ich, nicht die Zielgruppe für gewesen. Also das stirbt auf jeden Fall keiner. Nicht so wie My Girl 1. Dass das, also das ist wirklich traumatisch. Da, dieser hier ist nicht so traumatisch. Da passieren nicht so viele schlimme Dinge. Das war so, ist so ein bisschen Coming of Age, aber in ganz jung. Und dann, weiß ich nicht, 70er-Jahre-Klamotten und ja, also den mochte ich. Den mochte ich wirklich gerne. Dann haben wir noch The Crow.
Den mochte ich auch gerne. Ja, auch so ein gerne. Film, der lief früher immer um 22.15 Uhr auf RTL 2. Und ich glaube, ich habe den 800 Mal angefangen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich den jemals zu Ende geguckt habe, weil ich bin da immer bei eingeschlafen. Nicht, weil der scheiße war, sondern weil ich einfach irgendwie jung war und so lange wach und keine Ahnung.
Ja. Und der ist auch dunkel die ganze Zeit, ne? Der ist finster einfach.
Ja, das ist auch so, also, aber ich weiß, dass ich den irgendwie auch spannend und cool fand. Ich weiß nicht, ob ich den jemals zu Ende geguckt habe, aber den habe ich mir auch aufgeschrieben.
Ja, irgendwie. Der ist halt so ein bisschen, der hat so ein bisschen Emo-Gothic-
Style,
sowohl von der Musik als auch von den Klamotten so ein bisschen ins Mainstream gebracht. Und das ist natürlich die tragische Geschichte, wo Brandon Lee am Set versehentlich verstorben ist, weil der Propmaster irgendwie mit den Waffen da, weil da halt scharfe Munition drin war und dann, bam.
Ja.
Das ist sowas von gefährlich, wirklich. Also kann man fast lieber Bananen benutzen in Filmen zum Schießen, einfach weil sobald da nur ein Hauch von einem Risiko mitspielt, ist es wirklich, das ist es nicht wert.
Ich verstehe das auch nicht. Warum muss überhaupt scharfe Munition irgendwo im Umkreis von 2 Kilometern da sein?
Ja. Ich glaube, das ändert sich auch. Also das ist, glaube ich, dann nicht mehr so. Also alle waren überarbeitet, alle haben irgendwie 15 Stunden gemacht und da hat sich einfach vertan. So kann das gehen, ne? Ist gefährlich. Aber der Film war stark. Ich mochte den auch wirklich total gerne. Und der ist halt richtig auch finster. Der ist kein Feel-Good-Film, auf keinen Fall.
Nee.
Boah, so viele Sachen.
Für Hochzeiten ein Todesfall.
Genau, auch ganz ein Klassiker, toll. Ne? Also der schafft es jetzt in keine Liste bei mir, aber der ist natürlich.
Nein, auch gut. Hier, Western, Wyatt Earp.
Ja.
Und Maverick.
Ja, Maverick habe ich auch aufgeschrieben.
Den Colt am Gürtel, ein Ass im Ärmel.
Wow, guter Subtitel, wirklich.
Mag
mit Mel Gibson,
gerne,
ne? Und Jodie Foster.
Gibson und Jodie Foster.
Die haben auch ein cooles Rapport miteinander, ne? Also Jodie Foster und Mel Gibson sind ja da so ein bisschen die zwei, die sich umgarnen und da irgendwie foppen die ganze Zeit und so, Betrüger.
Ja.
Und die sind auch richtig gut miteinander. Die haben auch richtig coole Chemie, muss man sagen.
Ja, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben.
Schindlers Liste. Ja, ich wollte jetzt nicht die Bretter, ich wollte jetzt mal noch die lustigen Sachen. Hier, Nightmare Before Christmas mochte ich zum Beispiel auch sehr gerne damals.
Okay, dann mach ich schnell die lustigen Sachen. Time Cop.
Kenn ich nicht.
Mit Jean-Claude Van Damme. Das Wunder von Manhattan, gucke ich immer noch gerne. Weihnachtsfilm Remake. Aber gucke ich immer noch super, super gerne.
Ich glaube, den habe ich gar nicht gesehen.
Schöner Weihnachtsfilm.
Lulu Schneider war auch dabei dieses Jahr. Ja.
Madita.
Madita, ja, kenne ich gar nicht.
Ja, ist für viele so ne, Astrid Lindgren.
Dingens okay.
Hier, ne?
Ja.
Gilbert Grape, irgendwo in Iowa,
oh,
ne?
Ja.
Leonardo DiCaprio, ganz groß.
Stark. Den hätte ich vielleicht in irgendeine andere, wenn ich jetzt 15 Plätze hätte oder so, dann wäre der bestimmt auch dabei gewesen. Weil ich finde, da ist, den habe ich auch damals oft gesehen. Das ist ja eigentlich nur so ein Drama im Prinzip. Passiert jetzt nicht so viel Bahnbrechendes, aber Leonardo DiCaprio spielt so stark.
Ja, das war so, der genau. So also ich würde ihn jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, aber wenn man sagt, ich will meine Leonardo
DiCaprio-Liste
vervollständigen, also dann gehört er natürlich dazu. Ne?
Da sieht man auf jeden Fall stark. Das Commitment und so, und da war er irgendwie 20 oder 20 oder so. Das, stark. So.
Asterix in Amerika war ich im Kino drin.
Stimmt, das sind auch mehr von den geckigen Sachen, von den witzigen Sachen.
Ja, der war auch noch ganz geckig. Danach wurde es ein bisschen schlechter mit den Asterix-Filmen, aber der war, also mit den Zeichentrickfilmen, der war noch so okay. Das Kartell.
Ja, ich mochte ja auch.
Geschichte mit Harrison Ford.
Ja, stimmt. Ich mochte ja auch Die Akte und Der Klient. John Grisham-Verfilmung beides. Mm,
ja,
der Klient stimmt, vor allen Dingen, gut. Weil da ein kleiner Junge
Klient,
mitgespielt hat,
ja.
Den ich auch gerne mochte. Ich war in alle Jungs, alle Love Interests hier unter 15, die es, oder in alle Jungs, die es gibt, unter, die unter 15 waren in diesem Film, war ich verliebt, glaube ich, zu der Zeit. Also hier der Klient, der Junge, um den es da geht, da war ich auch, in dem war ich auch verliebt. Letztes Jahr war ich schon in John Connor von Terminator 2 verliebt, ne? Vorletztes Jahr. Nun ja. So, kommen wir zu den Brettern, zu den Oscar-Grabs.
Ja. Ja, Schindlers Liste, ja, klar, das ist natürlich, ja, klar, ist das einer der wichtigsten, bedeutendsten, besten Filme
ever
in diesem Jahr und auch ever.
Ja.
Aber, ja, es ist sehr subjektiv und klar, kann ich nichts gegen diesen Film ins Feld führen, aber das ist jetzt auch nicht so der Film, den ich jetzt ständig rauskrame, um mir nochmal anzugucken.
Ich glaube, ich habe den wirklich genau einmal gesehen.
Ja.
Einmal. Und das reicht, weil der ist einfach schrecklich, weil total gut, weil völlig schrecklich. Ne?
Ja.
Erzählt natürlich von den Schrecken des Holocaust, ist ja klar. Kennt ihr alle, wisst ihr alle. War auch ein Instant Classic Steven Spielberg Film, der irgendwie vorher und nachher und eigentlich immer eigentlich nur so heitere Dinge macht. Aber das war jetzt so sein Herzensfilm, weil er selber ja Jude ist, diesen Film, den er machen wollte, um zu versuchen, weiß ich nicht, die Welt ein bisschen wieder richtig zu machen, damit alle das, damit es auch alle gesehen haben und alle verstehen und so. Und ich glaube, wenige Sachen haben so sehr dazu beigetragen wie dieser Film. Vielleicht ein Besuch im KZ selber mit den entsprechenden Dokus und die da laufen und den entsprechenden Fotos und den das vielleicht, aber ansonsten glaube ich wirklich, dass Schindlers Liste die Welt wirklich da nochmal drauf aufmerksam gemacht hat, viel mehr als alles andere das konnte.
Ja.
Na, deswegen ist er der relevanteste Film dieses Jahr definitiv und genau, einer der relevantesten Filme überhaupt. Da kann natürlich hier True Romance und Natural Born Killers, weil alles so crazy ist und so cool hip und cool, ist absolut, ne, das ist eine andere Kategorie. Es ist, das spielt einfach in einer ganz anderen Liga für sich alleine, weil das ist wichtig für die Welt, dass man diesen Film gesehen hat und verstanden hat. Ne?
Ja.
Deswegen, Heads off an Schindlers Liste, aber in unsere Listen schafft er es nicht.
Ja, ich habe jetzt, ich gucke jetzt nochmal durch. Was haben wir hier noch?
Beverly das ist ja auch noch hier.
Der war kacke.
Guck mal, aber hier ist ja auch noch sowas wie.
Es ist noch ein Film offen, auf jeden Fall, den wir noch nicht genannt haben, der vielleicht meine Nummer 1 ist.
Habe ich extra nicht genannt. Ich glaube nämlich, ich weiß, welcher es ist. Aber ich habe noch zwei, die man vielleicht ganz kurz anreißen muss. Gar nicht in aller Tiefe, aber hier im Namen des Vaters und was vom Tage übrig blieb. Das sind so diese Oscar-Bretter. Ich glaube auch, die sind alle mit Schindlers Liste zusammen im März rausgekommen. Ich glaube, die sind vom Jahr davor ursprünglich und haben dann die Oscars gewonnen. Die sind ja immer im Februar. Und im März haben die dann die alle zusammengepackt, weil das sind definitiv alles Oscar-Filme.
Mhm.
Im Namen des Vaters war das große Vehikel für Daniel Day-Lewis, der ja auch wirklich ein absoluter, krasser Typ und so. Und was vom Tage übrig blieb, ist, glaube ich, Anthony Hopkins und so. Also das sind so die Sachen, die da alles abgeräumt haben, was die Oscars angeht. Schindlers Liste natürlich völlig zu Recht auch. Ich weiß nicht genau, welche der bekommen hat, aber definitiv.
Bester Film, glaube ich, oder? So.
Bester Film bestimmt, ja. Weiß nicht, ob Liam Neeson auch als bester Schauspieler einen bekommen hat? Nee, das ist ja dann im Namen des Vaters. Das war Daniel Day-Lewis, glaube ich, in dem Jahr.
Ja.
Und irgendwo ist Meryl Streep auch noch dabei. Ja, so, jetzt. Lass uns annähern an deinen Platz 1.
Soll ich anfangen?
Ach so, ich habe die ganze Zeit angefangen, aber ihr wisst es schon, es ist Pulp Fiction. Meine Eins ist Pulp Fiction, definitiv. Ne? Das ist mein Lieblings-Tarantino-Film und Tarantino natürlich einer meiner Lieblingsregisseure, weil es einfach die Generation ist, aus der ich bin, wo das noch neu war und frisch und hip und cool. Und Pulp Fiction mit am besten. Also das ist eigentlich mein Lieblings-Tarantino-Film und der hat auch einfach, da habe ich die Filme aufgeschrieben und als ich dann gesehen habe, Pulp Fiction ist in dem Jahr rausgekommen, da hättest du mir alles erzählen können. Ich habe direkt dahinter die Eins geschrieben, weil was soll da drüber kommen irgendwie, ne? So einfach war das bei mir diesmal mit der Eins. So.
Ja, also Pulp Fiction hat es ja bei mir aufgetaucht, das war für mich auch auf jeden Fall klar, safe, Top 5, hundertprozentig.
Ja.
Also mindestens, Und ist einfach, ja, ich kann auch ja nichts Schlechtes gegen ihn sagen, natürlich nicht. Also ich habe immer noch mehr Liebe für Reservoir Dogs und für Inglourious Basterds und vielleicht auch für Kill Bill Volume 1. Aber das ist ja, wie gesagt, auf einem Niveau, wo wir uns hier bewegen. Das sind dann wirklich Nuancen und teilweise in welcher Phase meines Lebens mich welcher Film erreicht hat und wie ich die zum ersten Mal erlebt habe oder
stimmt,
so.
Das stimmt, ja. Das, und, da kommt es auch viel drauf an. Und bei Pulp Fiction war es bei mir halt jetzt, also ich glaube, sobald der rausgekommen war, hatte mein Bruder diese besagte schwedische, irgend so eine VHS mit schwedischen Untertiteln, weil die ungeschnitten war und in 4:3, also es sah auch total scheiße aus. Mhm. Jedenfalls, ich habe den dann auf jeden Fall gesehen. Und obwohl ich den natürlich nicht in all seiner Tiefe verstehen konnte, habe ich schon verstanden, dass er, also dass es wirklich viel, viel cooler ist als alles, was ich hier gesehen habe. Weißt
ja.
du?
Ja.
Das habe ich sofort verstanden, das war sehr eingängig, auch was da so alles. Der Umgang mit Drogen und überhaupt, also was da so alles erzählt wird und gezeigt wird, was man auch wirklich nie zuvor so in der Form gesehen hat, ne? Also der Schnitt und die Musik vor allen Dingen, das hat mich schon wirklich alles sehr, sehr mitgenommen und auf noch mehr, noch tiefer in Filme reingezogen im Prinzip. Obwohl ich den auch wieder viel zu früh gesehen habe. Also, da hätte ich den noch nicht sehen dürfen, eigentlich. Aber deswegen
war bei mir
umso
genauso
prägender. Ja. Wahrscheinlich. War gar keine Frage, dass das auf jeden Fall die Eins ist. Sowas Cooles hatte ich noch nie gesehen. War so,
ja.
Ne?
Ja, ich habe auch, also mein Bruder hat mir den auch gezeigt und der hat mir den schon so verkauft, so du siehst jetzt was ganz Besonderes, ne? Das war wirklich, und diese ganze Szene mit John Travolta und Samuel L. Jackson, erst in einem Auto und dann in dem in den Gang da, diesen Korridor, und dann reinkommen und den Big Kahuna Burger und diese ganze alles schon hundertfach durchexerziert worden, ist einfach großartig, ne? Und auch der Schluss mit Honey Bunny und Pumpkin und alles, das ist alles
mittlerweile
so kultig,
ist jede Szene, jedes
so
Frame
gut.
Ja, jedes Frame mittlerweile, also jede Szene auf jeden Fall ist Kult. Und hast du schon tausendfach danach gesehen oder ist irgendwo anders Bezug drauf genommen worden? Ist wirklich Popkultur. Die pure Popkultur ist dieser Film geworden. Alles daran, jede kleine Kleinigkeit. Die Klamotte, alles. Ne?
Ja,
der
genau.
Tanz,
ja, das gibt's.
Alles.
Genau. Die Musik, dieser Tanz. Das gibt Karnevalskostüme, wo du genau weißt, wenn sich zwei Jungs so anziehen.
Ja.
Ne, das ist einfach. Ja, das ist einfach, ey, was für ein Meisterwerk, wirklich. Ne? Also kann man nicht anders sagen.
Absolut.
So einflussreich, hat alles verändert, wie wir Filme gesehen haben, wie Filme gemacht wurden danach, viele Nacheiferer inspiriert quasi. Also nicht, dass sie es nachgemacht haben, aber hat so viele Leute inspiriert.
Ja,
und,
aber
hier,
wie auch Guy Ritchie oder Peter Torwart.
Genau,
in
Guy Ritchie, ne? Peter Torwart, ja. Und das hat einfach auch so gezeigt, wie man Filme auch anders machen kann. Irgendwie, ne? Und was man alles machen kann, was man alles.
Was man sich trauen kann auch. Ne?
Was man sich trauen kann, genau. Hat auch mit Sicherheit den Weg geebnet für Leute wie Edgar Wright und hast du nicht gesehen. Also ja, einfach unglaublich einflussreicher Film. Und der war wirklich, also Reservoir Dogs kam ja früher.
Ja.
Aber Pulp Fiction, damit war es dann klar.
Ja.
Damit wusste man, okay, wir haben hier wirklich ein.
Das ist der Shit.
Ja, er ist derjenige.
Ja.
Er ist der Auserwählte. Also
ja,
das
wobei
wirklich,
das
ne?
nicht ganz so klar war, ne? Die haben ja in Cannes die Leute bei der Premiere von Pulp Fiction haben die reihenweise den Saal verlassen, ne? Und gebuht und so.
Ja, gut, aber das ist ja immer, also da.
Das Fachpublikum, das sogenannte. Wusste nicht, was los ist. Die ganzen anderen Videothekengänger sind nämlich die solche Filme, die darauf abgefahren sind, ne? Also.
Genau. Ja, und das auch, ich gucke den auch immer wieder gerne. Das ist wirklich, sei es nur ausschnittweise, ne? Das sind auch, glaube ich, so ein Film, wo bei YouTube bestimmt so Szenen irgendwie regelmäßig wieder geguckt werden. Und
da
gibt es bestimmt ganz, ganz viele Fans.
Ja, und zu Recht.
Ja, so. Also eine würdige, wirklich würdige Nummer 1.
Ja.
Ganz klar. Und da sieht man auch, wie stark dieser Monat ist, dass wir jetzt wirklich hier über 5 Filme jeweils gesprochen haben, die wirklich alle so, so gut waren und für uns auch so wichtig irgendwie, dass es ja, dass nur ein Film am Ende sein konnte, der beste, ist natürlich True Lies. Ist ja klar.
Ich wusste, dass ich mich auch aufgeschrieben. Boah, da hast du dich wirklich von allem, was jetzt noch übrig war, auf True Lies, für True Lies entschieden. Ja, das habe ich mir aber gedacht.
Ja, also das ist wirklich. Wenn es nicht Terminator 2 wäre, dann wäre es True Lies für Arnie, ne? Also das ist ja wirklich so ein geiler Actionfilm, wirklich, ja. Volle Punktzahl, 10 von 10. Und das ist auch so von James Cameron. Und das ist so ungewöhnlich,
James Cameron. Ist der von James Cameron?
Der ist von James Cameron.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Und jetzt gucken wir uns James Cameron an, der nur diese High Concept, hier, Abyss, Titanic, Aliens, Avatar jetzt, ne? Terminator. Also wirklich nur so diese. Und dann macht er auf einmal so einen 90er-Jahre Action-Flick mit Arnold Schwarzenegger. Ja. Quatschig, total drüber, mit One-Linern und alles. Aber da sieht man, auch das kann beherrscht er zur Perfektion.
Ja.
Also
ja,
da denke ich auch, warum hat er nicht mehr sowas gemacht? Ne? Ja. Das ist wirklich so, da kommt er von seinem hohen, ich bin hier einer der besten Regisseure aller Zeiten, Ding runter und macht so einen ganz banalen Actionfilm und ist direkt instant. Okay, zeig euch mal kurz, wie das geht. So, ja. Bitteschön. Jetzt mache ich wieder meinen.
Zack,
ich,
Platz 1.
Jetzt mache ich Titanic.
Ja, so, genau.
Jetzt gehe ich wieder, tauche ich wieder in, keine Ahnung, ein paar tausend Meter Tiefe. Und, also, das ist wirklich, dieser, was der abgefeuert wird. Wie viele Szenen, diese Szene mit dem Pferd, diese Pferd-Motorradfunksjagd durch das Hotel und oben drum, die mit der Brücke, die gesprengt wird, am Ende noch mit diesem Flugzeug. Also wirklich, was für Storybeats, was für Setpieces.
Aber
also da haben die ihm auch wirklich den Schlüssel in die Hand gegeben. Die haben den Leuten gesagt, hier, nimm die Kohle.
Ja, ja, wahrscheinlich.
Mach einfach. Ich meine, Arnold Schwarzenegger war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich der größte Star, Filmstar der Welt.
Ja.
Und James Cameron hat da einen maßgeblichen Anteil dran und da haben die haben einfach wahrscheinlich mit Geld zugeschissen,
ja,
und gesagt,
total.
Viel Spaß.
Aber ich muss jetzt auch mal wirklich eine Lanze brechen für jemanden, den du noch gar nicht erwähnt hast. Also ich glaube, alle an diesem Film, auch James Cameron, auch vor allen Dingen Arnold Schwarzenegger, profitieren von Jamie Lee Curtis, ne? Weil die ist viel stärker
super.
Als Arnold Schwarzenegger, das ist ja klar. Spielerisch Darsteller, als Darstellerin, als Schauspielerin, ja, ne? Und dass die auch noch witzig ist. Das ist der Punkt. Und das trägt
das
ja dann jemanden
super,
wie Arnold Schwarzenegger mit. Weil wenn du da jemanden hättest, der da irgendwie so ein bisschen so nur so rumstrauchelt und das nur gut aussieht und das nicht so richtig auf Kette kriegt, dann kann der Arnie auch nichts machen, ne? Der braucht schon auch ein Gegenüber, was stark genug
ist. Der braucht einen,
ne,
Anspielpartner. Und da muss man auch wieder sagen, die haben auch wirklich auf irgendeine Weise eine Chemie. Also sie holt auch das Beste aus Arnie raus, muss man wirklich sagen.
Ja.
Also wirklich ganz toll. Und auch Tom Arnold natürlich als quasi Comic Relief, Sidekick, auch super gut.
Ja.
Also ganz toll. Tia Carrere, fragt mich jetzt leider nicht, wie der böse. Eliza Dushku ist auch als ganz Junge dabei. Und also wirklich.
Ich glaube, ich muss den nochmal gucken, aber das ist zu lange her, dass ich den gesehen habe. Und wenn das jetzt dein Platz 1 ist.
Ich glaube, der ist so 2,5 Stunden auch.
Ja, guck, siehst du, also James, Mr. Cameron, weniger schaffst du aber auch nicht, ne?
Irgendwie. Nee, aber der ist halt auch immer, der setzt ja auch immer noch einen drauf. Ich sage, was soll jetzt noch kommen? Und auch die Comedy ist so on point.
Ja.
Es ist einfach großartig. Und der hat wirklich am Ende einen Finisher am Ende mit One-Liner, wo du wirklich nur aufstehen und applaudieren musst. Ich glaube, Dankeschön, danke mehr und Schnitt, Dankeschön, verbeugen,
ja.
Vorhang, Oscar, danke, fertig, wir haben alles gesehen. Also der lässt wirklich keine Fragen offen, der Film. Ich finde den so super. Der hat diese perfekte Mischung. Bill Paxton spielt ja auch noch mit, ne? Als, der spielt diesen
James
geilen Autoverkäufer-Dude. Da ist auch noch dieser Subplot dabei. Da ist so viel los. Unglaublich. Keine Sekunde langweilig und einfach geil.
Ich fand den auch gut.
Ich liebe True Lies.
Ich fand den auch gut. Ich hab den. Wie oft guckst du den?
Meine All-Time-Favorites.
Ich muss den nochmal gucken. Ich muss den wirklich, vielleicht hier, ne, Feiertage und so, ich muss den nochmal gucken. Es ist wirklich, ich hab den, so wie du den jetzt feierst, du kannst das ja immer alles gut verkaufen, wenn du für irgendwas brennst, dann aber auch so richtig und dann brennt das Feuer, dann zündet das alles an sozusagen und jetzt bin ich auch, jetzt bin ich hooked. Jetzt muss ich den nochmal sehen.
Ja.
Ich weiß, dass ich den auch gut fand. Ich weiß, dass der mir ein bisschen zäh war, weil zu lang, meine ich, mich erinnern
Nein.
zu können. Aber ja, ich guck mir den nochmal an. James Cameron kann halt Action auch richtig gut, ne? Ohne dass
ja,
die,
das ist es
ohne
halt,
dass
ne?
die,
also
dass
James
die
Cameron ist da
ätzend und sperrig wird.
Genau, übersichtlich, zu jeder Zeit, alles gut, nicht nie zu lang. Boah, ja, was für ein Brett. Und das ist so, das find, ich finde halt wirklich so verrückt, dass das halt ein James Cameron-Film ist, ne? Das ist so aus dem Nichts irgendwie. Ist ja ein Remake ja auch.
Ja.
Warum hat der so einen Film gemacht? Keine Ahnung.
Vielleicht
so zwischen Abyss und Terminator und Titanic.
Ich glaube, wenn das nach Abyss war, dann wollte der absichtlich irgendwas Heiteres, Leichtes, Larifari-mäßiges machen, was nicht unter Wasser spielt oder auf einem Schiff oder eben in der Greenbox sozusagen. Irgendwas
Abyss war ja Ende 80er, dann kam Terminator 2 und dann kam True Lies und dann kam Titanic.
Und dann kam True Lies. Okay, ja, vielleicht hat Arne ja auch den davon überzeugt, das zu machen.
Vielleicht
hatte halt
wollte
immer,
der
wenn
auch
du
wirklich
so High-Concept-Sachen hast, dann bist du natürlich auch da.
Irgendwann
der
mal.
Druck ist auch wirklich krass, selbst ja, wenn man sich für den geilsten Typ der Welt hält. Vielleicht hat man auch Lust, zwischendurch einfach mal für Geld irgendwie sowas Nettes, Angenehmes zu machen,
ich,
wo jetzt nicht all deine
genau
ganze Seele drin steckt, weißt du?
Ich kann mir das tatsächlich auch vorstellen. Ich hab ja die Biografie von Arnie mal gelesen, aber ich kann mich jetzt nicht mehr genau an die Einzelheiten erinnern. Aber James Cameron produziert ja seine Filme auch oder
ja,
hat zumindest, glaube ich, seit Terminator 2 alles produziert. Es kann natürlich auch sein, dass der da nochmal eincashen wollte.
Ja.
Für Titanic halt.
Oh,
ne?
Ja,
dass er da
klar
halt nochmal Geld gesammelt hat.
Dass er nochmal runtertauchen kann.
Und
ne?
sich gedacht hat, pass auf, ne, ich nehme hier Arnie als Vehikel mit
ja
und hau einen raus. Aber dass er halt das dann so perfekt macht, ist halt auch, das kann halt dann auch nur
stimmt
James Cameron, ne?
Ja, ja, dass seine halt Standards dann richtig hoch sind von Anfang an, selbst wenn man das nur so half-ass, dass das immer noch trotzdem geil wird. So
ach ja. Ja, das ist also wirklich halt einer meiner absoluten Lieblingsfilme of all time und da konnten dann die anderen leider auch nicht so ran. Ich bin ja ein riesen Arnold Schwarzenegger-Fan,
ja,
so alles, was 80er, 90er
ja
ist, ist ja für mich heilig.
Mhm.
Von daher war das klar, dass der auftauchen muss. Im Gegensatz zu Junior, den wir einfach ignorieren.
Ja, den lassen wir einfach unter den Tisch fallen.
Ja, boah, aber was für ein Jahr, ne?
Ja,
unglaublich,
großartig.
Ganz, ganz stark.
Ich weiß jetzt noch gar nichts über 95, aber da haben wir ja noch eine Weile Zeit für.
Da haben wir noch ein bisschen Zeit, ja.
Ich glaube aber, ich bin mal gespannt, was nächstes Jahr kommen soll, was das toppt, weil das ist schon alles, also da bin ich wirklich mit allen 5 Top-Filmen sehr zufrieden und die bedeuten mir alle wirklich sehr viel und die anderen 3, 4, die hinten übergefallen sind, auch.
Ja,
also
auch.
Ne,
ja.
Das wird schwer, das zu toppen, sage ich jetzt mal.
Ja.
94.
Na gut.
War gut.
Dann ein frohes neues Jahr.
Genau, feiert schön
Jahr
rein, macht's gut. Ja, wir hören uns im neuen Jahr und das wird ganz toll, hoffe ich.
Vielen Dank, auf Wiedersehen.
Tschö.